Es gibt, so habe ich den Eindruck, in unserem Glaubensleben eine gewisse Spannung, in der wir immer wieder stehen und wo es scheinbar keine Lösung so zu finden gibt. Es geht mir nicht, Matthias hat das auch schon deutlich gesagt, nicht darum, Rettung, sind wir gerettet oder nicht, es geht darum, wie wir als Christen leben. Und ich möchte euch anhand einiger Beispiele mal deutlich machen, was ich meine. Und diese Beispiele, glaube ich, sind euch sicherlich vertraut. Nehmen wir mal den typischen Klassiker einer Gemeinde, die Finanzen. Wenn die Finanzsituation einer Gemeinde angespannt ist, dann bilden sich immer zwei Meinungslager. Das erste Lager sagt, wir müssen mehr beten. Nur Gott ist derjenige, der uns aus dieser Lage befreien kann. Er kann es verändern. Es fehlt das Geld nur deswegen, weil wir zu wenig Gott in den Ohren liegen. Und dann gibt es das zweite Lager. Das ist so das Gegensatz. Die sagen, beten allein hilft doch nicht. Das machen wir doch schon genug. Was unser Problem ist, ist, dass wir zu passiv sind. Wir nehmen nicht die Verantwortung wahr und ändern etwas. Wir müssen Fundraising machen, Optimierung unserer Finanzen und dann wird das Geld schon fließen. Und wenn ihr das so hört, denke ich mir, da geht es euch nicht anders wie mir. Je nachdem schlagen wir uns auf eine Seite diese Argumente und wir sagen, ja, davon bin ich überzeugt. Aber wenn wir die anderen Argumente hören, die andere Seite, sagen wir, ja, das ist auch richtig. Und dann steckt man in so einer Spannung, man sagt, ja, müssen wir jetzt mehr beten oder müssen wir aktiv werden? Und genau diese Spannungen, die können wir in vielen anderen Bereichen auch noch feststellen. Wenn zum Beispiel es in der Ehe kriselt, dann können wir uns fragen, ob wir jetzt mehr für die Ehe beten sollen oder ob wir vielleicht eine Eheberatung aufsuchen sollten. Und da könnte noch dazu kommen, so der Gedanke, ja, wenn ich zur Eheberatung gehe, dann vertraue ich ja Gott nicht genug. Da handelt ja der Mensch nur. Ist das ein Misstrauen gegenüber Gott? Oder nehmen wir Glaubenswachstum? Ist es nötig, dass wir viel in der Bibel lesen und beten? Oder ist es nicht so, dass Gott unser Glauben einfach wachsen lässt? Egal, ob wir in der Bibel lesen oder ob wir nicht lesen. Oder wie handeln wir richtig, wenn wir krank sind? Sollen wir einen Arzt aufsuchen oder besser für Heilung beten? Ist der Arztbesuch nicht so ein Zeichen für unseren Unglauben? Und genau in dieser Spannung stehen wir immer wieder. Und es geht so um diese Frage, wie viel müssen wir tun, wie viel macht Gott, wie ist dieses Zusammenspiel? Und ich möchte mit euch ein paar Bibelstellen anschauen, die erstmal, wenn wir die hören, erstmal so diese Spannung eigentlich noch verstärken, sagen, ja genau so ist es doch, das ist ja der Gott, ist ja widersprüchlich und so weiter. Wir wollen mal damit einsteigen mit der ersten Bibelstelle. Und zwar finden wir die im Alten Testament im ersten Chronikerbuch, Kapitel 29, Vers 16. Dort lesen wir, wie ein Gebet, das der König David spricht, vor dem Bau des Tempels. Und da sagt er, Herr, unser Gott, dass der ganze Reichtum, den wir jetzt hier zusammengebracht haben, um für dich, für deinen heiligen Namen ein Haus zu bauen, also den Tempel, kommt aus deiner Hand und darum gehört auch alles dir. Das Volk Israel hat Unmengen an Materialien für den Bau des Tempels zusammengetragen. Das haben die Menschen da gemacht. Und dann sagt auf einmal David, dass Gott ihnen das Material gegeben hat. Auch in einem ganzen Buch später, im zweiten Chronikerbuch, Kapitel 29, beschreibt der König Hiskia in 35 Versen, wie es mit seinem Volk und dem Gottesdienst weitergegangen ist. Wie eben die Männer der Hiskia und sein Hofstaat wieder einen Gottesdienst eingeführt haben. Sie haben sich da voll eingebracht und da hat sich was entwickelt. Und dann plötzlich lesen wir in Vers 36, König Hiskia und das ganze Volk freuten sich darüber, dass Gott ihnen geholfen hatte und dass es so schnell geschehen war. Auch hier ist es so ein bisschen, dass die Menschen etwas machen und es dann aber heißt, dass Gott es gewesen ist, der alles gemacht hat. Und wenn wir ins Neue Testament gehen, dann lesen wir von den Worten des Paulus, die er an die Gemeinde in Korinth schreibt, folgendes: Ich habe gepflanzt, Apollo hat gegossen, aber Gott hat das Wachstum gegeben. Es sind Paulus und Apollos, die etwas tun. Paulus hat evangelisiert und Apollo hat den Menschen nach ihrer Bekehrung dann weitergeführt im Glauben. Und ohne ihr Engagement wäre überhaupt nichts passiert. Auf der anderen Seite macht Paulus ja dann aber deutlich, dass es Gott ist, der letztendlich das Wachstum schenkt. Und noch eine letzte Stelle, Worte von Paulus, die er an die Gemeinde in Philippi schreibt. Da sagt er, und das finde ich sehr spannend, diese Stelle: Arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet. Ihr könnt es, denn Gott selbst bewirkt in euch nicht nur das Wollen, sondern das Vollbringen, so wie es ihm gefällt. Komisch, oder? Da fordert Paulus uns auf, dass wir unseren Heil arbeiten sollen und dann sagt er wiederum, dass wir gar nichts machen können, weil letztendlich Gott alles in uns bewirkt. Wie können wir jetzt mit dieser Spannung umgehen? Auf der einen Seite fordert Gott uns zu etwas auf und auf der anderen Seite heißt es letztendlich, liegt ja sowieso noch alles an Gott. Um das jetzt so aufzulösen, müssen wir mal noch ein bisschen weiter einsteigen. Erstmal müssen wir begreifen, dass in dem Moment, wo wir mit Jesus irgendwann mal Ja gesagt haben, wo wir mit ihm leben, dass wir dadurch wiedergeboren sind. Bevor wir wiedergeboren wurden, sagt die Bibel, waren wir geistlich tot. Wir waren lebendig, körperlich, aber geistlich, aus Gottes Sicht, waren wir tot. Und so wie ein Toter sich selbst nicht zum Leben erwecken kann, so können wir geistlich uns auch nicht reanimieren. Wir haben die Kraft Gottes gebraucht und das war übernatürlich, dass er uns aus dem geistlichen Tod ins geistliche Leben und auch ewige Leben gebracht hat. Und es ist die Tatsache, zu unserer Wiedergeburt haben wir absolut nichts beigetragen. Das hat allein Gott getan. Das Einzige, was wir getan haben, wenn man überhaupt von Tun sprechen kann, ist das, dass wir in dem Moment dieses Geschenk der Wiedergeburt, das Gott uns macht, dass wir da Ja gesagt haben. Wenn wir gesagt haben, ja, Jesus, ich will mit dir leben. Nichts anderes ist passiert. Und dann ist das an uns oder in uns passiert. Bis zu dem Moment der Bekehrung hat der Heilige Geist von außen an uns gewirkt. Und nachdem wir uns bekehrt haben, tritt etwas Neues ein, etwas, was vorher nicht da gewesen war. Wir haben den Heiligen Geist bekommen. Und wenn wir nun etwas tun, dann nimmt der Geist unser Handeln auf und er handelt dann durch uns. Es entsteht eine Art Synergismus, ein Zusammenspiel zwischen unserem Handeln und das Handeln des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist und wir bilden zusammen dann eine Art Arbeitsgemeinschaft. Wenn Paulus also sagt, arbeitet an euch selbst, dann will er uns deutlich machen, dass wir sehr wohl etwas zu unserem Glaubenswachstum tun können. Wir sollen Zeit mit Gott verbringen, wir sollen die Bibel lesen, wir sollen beten. Gott stellt uns alles das zur Verfügung, damit wir geistig dann weiterkommen können. Aber das Bibellesen, dass wir die Bibel in die Hand nehmen, dass wir die Hände falten und beten, dass wir in einen Gottesdienst gehen, dass wir etwa einen Podcast hören oder was auch immer, das nimmt uns Gott nicht ab. Er sagt, macht es. Um das mal bildlich zu sprechen, ich habe mir das so überlegt, das ist für mich so, wie dass Gott ein Restaurantbesitzer ist, der uns immer, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, ein 5-Gänge-Sterne-Menü vorsetzt. Und er gibt uns, das Besteck in die Hand, das ist die Bibel und das liefert uns ein, das ist das Gebet, und dann gibt er uns auch noch ein köstliches Essen, das ist die Bibel. Und dieses tolle und teure Essen, das müssen wir nicht einmal bezahlen. Das kriegen wir einfach so geliefert und Gott übernimmt noch die Rechnung. Das Einzige, was wir tun müssen, ist das Besteck in die Hand nehmen und anfangen zu essen. Wir müssen einfach nur Bibel lesen und beten. Ich weiß nicht, keiner von euch, egal wie alt ihr seid, will eigentlich gefüttert werden, oder? Mega peinlich. Stellt euch vor, ihr sitzt im Restaurant und dann werdet ihr von einem Partner, Bekannten, Frau, werdet ihr gefüttert da. Oder Mann, ja, peinlich, will ich ja nicht haben. Und genauso ist es auch für uns als Christen. Gott füttert uns nicht. Er liefert uns das Essen und wir können die Verantwortung nehmen und können das dann zu uns nehmen. Nur wenn wir dann sagen, ich tue meine Bibel lieber unter das Kopfkissen oder ich lasse das Beten sein, dann werden wir geistig nicht satt, wir werden geistig auch nicht wachsen. Dieses Zusammenspiel zwischen unserem und Gottes Handeln, das könnt ihr auch auf viele andere Bereiche übertragen. Nehmen wir unsere Gemeinde. Wenn wir wollen, dass unsere Gemeinde wächst, dann braucht es einerseits das Gebet und andererseits braucht es auch den ganzen Einsatz. Wir sollen uns, jede einzelne Gemeinde mit der Gabe, die er hat, für Gottes Reich in die Gemeinde einsetzen. Und gleichzeitig braucht es das Spenden. Es braucht das Beten, alles drei. Gott wird dann das Handeln gebrauchen und uns auch segnen. Und ich finde, das haben wir, gibt zwei Beispiele, ich habe zum Beispiel bei letzten Gemeindefreiheitsalter erlebt. Ich fand das faszinierend, was haben wir im Vorfeld gebetet? Was haben sich eine Gruppe von Leuten eingebracht, Zeit investiert, teilweise auch Geld investiert? Und das war beides. Und dann wurde das wirklich eine gesegnete Freizeit. Oder denkt hier an die Renovation unserer Gemeinde. Wir sagen, alles ist toll geworden jetzt. Aber da wurde viel gebetet. Aber es wurde gleichzeitig auch viel Geld gespendet. Und Leute haben ihre Zeit, ihre Freizeit geopfert, damit etwas fertig wird. Und es war beides nötig. Wenn eine Sache dieser fehlt, dann wird es, kriegt es einen Überhang, es funktioniert nicht. Und wenn ihr weitergeht in die Ehen, es braucht Gebet. Aber gleichzeitig können wir auch aktiv werden. Wenn wir merken, es läuft in unserer Ehe nicht, dann müssen wir Zeit einplanen für unsere Ehe. Das müssen wir aktiv machen. Da müssen wir uns hinsetzen, wenn wir beruflich hart eingespannt sind, den Kalender mal aufschlagen, unseren Partner fragen, wann treffen wir uns? Wann machen wir einen Eheabend? Was können wir denn gestalten? Wie können wir es machen? Das fliegt uns nicht irgendwie an. Oder wir müssen Dinge mal klären. Dann setzt man sich zusammen und sagt, hier, das müssen wir mal richtig durchdiskutieren. Da können mal die Fetzen fliegen, aber wir reden miteinander. Und wenn wir merken, dass wir Mühe haben, dann ist es wichtig, dass wir auch eine Eheberatung mal aufsuchen. Das ist nicht eine Schande. Meine Frau und ich haben das auch schon gemacht, wo wir nicht weiterkamen an Punkten. Und die würden das jederzeit auch wieder in Anspruch nehmen, weil es hilfreich ist. Es ist ein Segen. Aber das ist beides. Aber wir haben gleichzeitig auch gebetet für unsere Ehe. Im Umgang mit unseren Sünden ist es ebenfalls so. Wir müssen beten. Und gleichzeitig können wir aber auch aktiv gegen die Sünde vorgehen. Hiob sagt, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, dass ich nicht sündige. Das ist etwas Aktives, das ist ein Vorsatz. Oder an anderer Stelle heißt es, fliehe der Sünde. Wir können meiden die Sünde, wenn wir merken, da habe ich Mühe, dass ich sage, das mache ich nicht. Ich begebe mich nicht in eine Situation, wo ich in der Gefahr stehe, zu sündigen. Und manchmal ist es auch hilfreich, wenn wir merken, dass wir immer wieder diese Sünde begehen, dass wir vielleicht einfach mal in uns gehen, mal fragen, warum will ich denn diese Sünde? Da steckt ja manchmal ein tiefes Bedürfnis in uns drin, dass wir etwas machen wollen. Wir meinen, da kommen wir zu kurz oder was auch immer. Dass wir da mal fragen, mal innehalten, vielleicht auch mal Seelsorge nehmen und das mal mit dem Seelsorger oder der Seelsorgerin mal besprechen. Wir müssen also diese zwei Pole, Gottes Handeln und unser Handeln, nicht so als Gegensätze verstehen, sondern als etwas, das, wenn sie beide zusammenkommen, ein Riesenpotenzial, ein Riesensegen für uns sind. Und es ist auch kein Ausdruck von Unglauben, oder mangelndem Vertrauen in Gott, wenn wir aktiv werden. Ich finde das so verrückt. Habt ihr euch mal gefragt, warum Gott mich hier vorne gebraucht, warum er den Michael und andere in der Technik gebraucht? Glaubt ihr, Gott könnte nicht viel besser predigen? Ah, logisch. Es ist ein Geschenk, dass Gott uns gebrauchen will. Er will uns gebrauchen und er braucht uns. Und er gebraucht euch genauso. Das ist ein Geschenk und deswegen will Gott, dass wir aktiv werden. Er will es mit uns zusammen machen. Je nachdem, was für ein Typ wir sind, glaube ich, so ist mein Eindruck, ihr werdet euch auch so ein bisschen zwischen, wo ihr aktiv seid oder mehr so weniger passiv oder was auch immer, mehr im Gebet seid, da werdet ihr euch immer wieder wiederfinden. Ihr werdet entweder mehr so der aktive Typ sein, der sofort das umsetzen will, oder ich nenne es mal so der meditative Typ, geistig meditativ. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr und dass ich weiß, wie wir ticken. Was bin ich denn mehr? Wie neige ich zu dem oder anderem? Und wenn wir so der Typ sind, die schnell handeln, dann ist es wichtig, und ich habe das mal so, würde ich mal sagen, dann ist es wichtig, dass wir unseren Kopf, versteht es als bildlich, ja, mal so im Himmel zwischenparken. Ich kannte einen Christen, damals meiner vorhergehenden Gemeinde, der sich sehr viel in die Gemeinde eingebracht hat. Und dank seines entschlossenen Handelns und Anpackens hat er oft in kürzester Zeit Dinge auf die Beine gestellt, das war der Hammer. Und während andere noch lange darüber diskutiert haben, was man denn machen könnte, obwohl es da gar nichts mehr diskutieren kann, hat er angepackt und hat das umgesetzt. Und das war wirklich wohltuend, sein Engagement. Aber obwohl dieser Christ wirklich vielseitig begabt war, habe ich aber auch nicht wenige Situationen erleben müssen, in der er ohne Rücksprache mit Gott und ohne Rücksprache mit irgendeiner Leitung oder im Dings einfach ein Ding durchgezogen hat. Und autonom von Gott und von Menschen. Und das hat viel Verletzung, viel Bruch in der Gemeinde bedeutet. Und das war nicht okay. Aber er hat so gesagt, naja, ich mache das und Gott wird es schon segnen. Und wenn ihr merkt, dazu tendiere ich, ihr wollt alles schnell umsetzen, dann hilft es, bevor wir aktiv werden, mal so einen Break einzubauen, bevor wir das machen. Mal innehalten und vielleicht mal Jesus fragen. Was kann ein kurzer Gang? Jesus, was denkst du? Und dann mal darauf achten, was Jesus bei euch schenkt. Bei mir ist es oft so, dass ich dann merke, dann baut er mir entweder so einen Block ein, merke, nee, das ist jetzt nicht gut, oder ich habe das Gefühl, nein, das ist okay, dann kann man das weitermachen. Oder dass man eine kurze Absprache mit anderen Christen trifft, von denen man weiß, das sind wirklich intensive Beter. Und da brauchen wir manchmal so eine Korrektur. Und deswegen ist es wichtig, das ist auch eine Gabe, aktiv sowas zu machen, dass man trotzdem die geistliche Ergänzung sucht. Und dann bleiben wir mit unserem Kopf immer noch im Himmel und verhindern, dass wir nicht unseren eigenen Kopf durchsetzen. Wir sollen also handeln, aber immer in Abhängigkeit von Gott. Unsere Arbeitspartnerschaft muss immer von ihm bestimmt sein. Planung und Ausführung dürfen sich niemals verselbstständigen. Es darf nie so sein, naja, Gott wird das schon irgendwie machen. Nee, das geht nicht. Das darf nicht passieren. Es kann aber auch sein, dass wir genau der gegenteilige Typ sind. Und wenn das bei euch der Fall ist, dann braucht ihr, so habe ich es mal genannt, Bodenhaftung. Mir persönlich ist es zum Beispiel sehr wichtig, ich neige zu diesem Typ auch, dass ich mich immer abhängig machen möchte von Gott. Ich möchte das tun, was er will. Und für mich ist es grauenvoll, eine Vorstellung, ich tue etwas, ohne dass Gott seinen Segen dazu gegeben hat. Und das ist mir wichtig. Jedoch merke ich manchmal, dass ich in der Gefahr stehe, nicht zu handeln, sondern zu lange zu warten. Gleich nochmal zu beten und nochmal abzuwarten, bis endlich irgendwas passiert. Und aus meiner Sicht gibt es für mich so einen Grund oder mehrere Gründe. Ein Grund dafür ist manchmal, dass ich Angst habe, dass ich etwas entscheide und dann entspricht das nicht dem Willen Gottes. Oder ich denke, dass Gott doch ja so souverän handelt, der braucht mich doch gar nicht dazu. Also, das kann er besser alleine. Aber genau dieses Denken ist unbedingt nicht richtig, es ist falsch und es ist hemmend. Zum einen, weil ich denke, Angst ist immer ein schlechter Berater für uns. Und schließlich brauchen wir ja keine Angst haben vor einer Fehlentscheidung, die wir getroffen haben. Solange wir in Abhängigkeit von Gott sind und das dann tun, ist das okay. Gott erträgt unsere Fehler massenhaft ganz locker. Und Gott hat mehr Macht und Möglichkeiten, das wieder zu korrigieren. Zum anderen kann es sein, und das ist manchmal so eine gewisse Gefahr, dass das Gebet als ein Alibi missbraucht wird. Solange wir ja nämlich beten, sind wir ja geistlich. Und dann brauchen wir ja nicht den notwendigen Schritt zu tun, die eigentlich dran wären. Und wie schnell neigen wir dazu, sagen, Alter, lass uns noch mal länger beten, weil wir uns vor der Verantwortung drücken, die Gott uns schon längst übertragen hat, endlich mal zu handeln. Wir sind dann letztendlich auch nicht gehorsam gegenüber Gott. Wir handeln genauso, in Anführungszeichen, ungeistlich. Wir brauchen also, wenn wir in die eine Richtung tendieren, diese Richtung, auch die Erkenntnis, welche Motivation haben wir. Warum will ich jetzt nochmal beten? Hat Gott nicht vielleicht schon längst ganz klar zu uns gesprochen? Und dann brauchen wir auch die Ergänzung von den Christen, die sehr aktiv sind. Und die uns vielleicht mal wachrütteln und sagen, hier, du musst mal ein bisschen auf den Boden zurückkommen. Und dann mach das mal, wir wollen das gemeinsam machen. Ich erlebe das sehr positiv, diese Synergie zwischen den Leuten, die aktiv und auch mehr, die beten und so. Bei uns zum Beispiel auch eine Gemeindeleitung. Da ist ein Potenzial dahinter, das finde ich faszinierend. Es gibt da unterschiedliche Typen und es tut gut, von gegenseitig sich zu befruchten. Und da, finde ich, kommt immer was sehr Gutes bei draus. Ja, wie gehen wir jetzt mit um? Und ich habe noch mal einen Bibelvers, so kam mir in den Sinn, was für beide Gruppen sehr hilfreich ist. Und David gibt den Tipp, einen klassischen Vers, Psalm 37, Vers 5. Da sagt er ja, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Befiehl den Herrn deine Wege, das heißt, sag Jesus, was du denkst, was du planst, was du machst, teile es mit ihm. Und dann sagt er, und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Und wenn wir das gemacht haben, danach können wir einfach loslegen. Wir machen es, soweit wie wir es von Gott verstanden haben und soweit er uns das klar gemacht hat, dann handeln wir. Und dann wird er es wohl machen. Es wird ein Segen sein, das, was wir machen. Der Kirchenvater Augustinus, der fasst unser und Gottes Handeln, wie ich finde, sehr treffend in diesem einen Spruch, den er mal gemacht hat, zusammen. Bete, als hinge alles von Gott ab. Handle, als hinge alles von dir ab. Amen.